Ja, es ist bereits angeklungen. Heute haben wir den 14. Mai 2026. Israel wird 78 Jahre alt. Am 14. Mai 1948 war, ja man kann sagen über Nacht, der jüdische Staat als eine neue Nation unter anderen Nationen wieder gegenwärtig. Und dann 1949 wurde der jüdische Staat auch von der UNO damals anerkannt als eigenständige Nation. Aber seitdem ist Israel angefochten. Sie kamen aus dem Holocaust, sie gründeten den Staat und es hörte nicht auf, die Feindschaft mit dem Willen, mit dem proklamierten Willen, diesen Staat vollkommen auszulöschen. Ich hörte eben noch die Ansprache, ich glaube, war es ein Rabbiner oder so, zumindest sah er so aus, im Auto, habe ich beim Fahren Fernsehen geguckt und Handy gesehen und der hat gesagt, wie können die nur sagen, von the river bis zum See, bis zu sie, wir haben doch Kinder, wissen die das nicht? Warum wollen die uns ganz auslöschen? Damals fuhr der Herr Jesus Christus gen Himmel und den Jüngern wurde ganz deutlich gesagt durch die Engel, er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Glauben wir das? Und das ist für mich keine Symbolsprache. Das ist keine Bildsprache, sondern so wortwörtlich, wie der Herr Jesus gen Himmel gefahren ist in einer Wolke, so wird er in der Wolke der Herrlichkeit als das Zeichen des Menschensohnes wiederkommen. Und das ist bis heute noch nicht passiert. Und heute, 14. Mai 26, wir erinnern uns an die Staatsgründung und wir haben heute Himmelfahrtstag oder Feier. Das war ja ein Vatertag in dem Sinne, ja. Der ewige Sohn, der das Werk am Kreuz von Golgatha vollbracht hat und auferstanden ist, er ist zurückgegangen zum Vater. Also wir rechnen damit, dass Jesus wiederkommt und dass er als König wiederkommt. Denn unsere Welt braucht nichts dringender als eine göttliche, gerechte Regierung. Schauen Sie sich doch unser Land an, schauen Sie sich doch Europa an. Es ist interessant, das hat mir auch jemand zugeschickt heute, ich hoffe, das finde ich jetzt schnell, ja genau, der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, Matthias Döpfner, hat wohl dieser Tage in Genf gesprochen auf einem großen Kongress oder ähnliches und der hat gesagt, ich bin ein Goy, also das heißt ein Nicht-Jude und ich bin Zionist. Aus vollem Herzen, aus Überzeugung und mit Leidenschaft. Und mir sagte jemand, der diesen Vortrag gehört hat, ich habe ihn selber nicht gehört, der sagte mir, dass dieser Mann, Döpfner, habe gesagt, und wenn Europa so weitermacht, wird es untergehen. Unter anderem, weil sie sich nur noch um sich selbst drehen oder um das Verkehrte und sich so gegen Israel stellen. Israel, die Juden werden weltweit gehasst, diskriminiert, ausgegrenzt. Und das ausgerechnet seit dem 7. Oktober 2023. Man kann es nicht verstehen. Das Gegenteil sollte doch der Fall sein. In Deutschland immer schlimmere Parolen. Man könnte denken, man lebe 1938 oder 40. Schmierereien, überall Jude raus, Jude verrecke, Tod den Juden, Boykott den Juden. Frankreich, Spanien, Flugzeuge dürfen nicht drüber fliegen. Die Spanier wollen dass bei diesem Eurovisionssingen da die Israeliten ausgegrenzt werden. Was soll das? In Sportveranstaltungen sollen sie ausgegrenzt werden. Also man versteht das nicht. Aber auch die endlosen Kriege und die ganze Not, die sich anfühlt, als käme sie wirklich näher, als hätten wir schon etwas apokalyptische Atmosphäre. Wenn man an den Krieg denkt in der Ukraine, ja, Kriege und Geschrei von Kriege, ist sogar schon davon die Rede, es könnte eine Hungersnot kommen, eine wirtschaftliche große Not. Der Herr weiß es. Aber ich hörte, wie ukrainische Soldaten in ihren Löchern hängen, wochenlang, weil sie sich nicht raustrauen, weil so viele Drohnen da fliegen. Und sobald sie ihr Loch verlassen, kriegen kaum Nachschub, sind Wind und Wetter, Kälte, Hitze, Regen, Schnee ausgesetzt und wissen nicht, was machen. Und das waren vor Jahren noch alles ganz normale Bürger. Wisst ihr, ich habe nur eine einzige Hoffnung. Und das ist die, fast am Ende der Bibel steht es geschrieben. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Das ist es, was wir brauchen. Er muss doch bald kommen, der Gerechte. Und er wird kommen. Und die Bibel sagt, und wenn es verzieht, achtet trotzdem darauf. Er wird kommen, und zwar schnell. Übrigens ist das interessant, Halleluja kommt in der Offenbarung 4-mal vor und nur in der Offenbarung. Kein apostolischer Brief sagt irgendwo Halleluja. Das sagt nur die Offenbarung. Und das steht im Alten Testament, vor allem in den Psalmen oder eigentlich nur in den Psalmen und steht immer in Bezug zu Israel. Halleluja steht immer in Bezug zu Israel. Es ist immer dieses Volk gemeint. Und ich glaube, sagen zu dürfen, in der Offenbarung geht es auch wieder um dieses Volk, nämlich um die Wiederherstellung Israels. Und am Schluss ist das Ziel erreicht. Und dann haben wir wieder 4-mal Halleluja. Alles, was diese Welt braucht, ist, dass der große König wiederkommt. Und da möchte ich mit Ihnen jetzt eine Reise machen, ja, durch die biblische Geschichte, durch die jüdische Geschichte, später kommt auch die Gemeinde vor. Ich möchte versuchen, uns den Plan Gottes vor Augen zu führen, von der ersten Verheißung bis zur letztendlichen Erfüllung, dass der König wiederkommt. Das allererste Mal. Moment, das geht nicht hier. So. Das allererste Mal, wo Gott direkt als König angesprochen wird, in der Bibel erwähnt wird, der zukünftig herrschen wird, findet sich im Lied Mose. Ihr kennt die Geschichte. Israel ist von Ägypten geplagt worden. Gott schafft einen wunderbaren Weg aus Ägypten heraus, er teilt das Rote Meer und die Juden können in die Freiheit Richtung verheißenes Land, das Gott ihnen verheißen hat. Und jetzt sind sie gerade durch das Rote Meer gegangen und da halten sie an auf der anderen Seite, auf der gegenüberliegenden Seite und da stimmt Mose dieses Lied an. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, oder ja, wir erinnern uns nachher daran, was Mose hier prophetisch singt oder sagt. Singen ist ja immer auch Weissagung, ist ja Verkündigung, ja, ist ja auch Predigen. Das wunderschöne Lied eben. Hier singt Mose, das ist Prophetie pur, du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils. Die waren gerade aus Ägypten. Die brauchten noch 40 Jahre, bis sie überhaupt mal an die Grenze des verheißenen Landes kamen. Dann ging es noch Jahrhunderte, bis sie Jerusalem eingenommen haben. Und dann kamen wieder viele Jahrzehnte dazu, bis der Tempel gebaut wurde durch Salomo. Und der Mose sieht das schon alles prophetisch. Er kann Jahrhunderte vorher sagen, du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils. Das ist Zion. Die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast. Stellt euch das mal vor. Die Stätte, Herr, die du zu deiner Wohnung gemacht hast. Jerusalem. Das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben, das ist der Tempel. Und das Resultat soll dann sein, der Herr wird König sein, immer und ewig. Das ist das große prophetische Ziel. Sagen wir, das Endziel Gottes mit und durch Israel und für die ganze Welt. Du wirst König sein, immer und ewig. Aber das war ein langer Weg und ist ein langer Weg. Wir gucken uns jetzt diesen Weg mal an. Von der ersten Verheißung des Königs, der da kommen soll. Wir wissen, dass das der Sohn Gottes ist. Ja? Gott, der Sohn, der Messias, Christus, unser Herr heute. Es ist ein langer, langer, schwieriger Weg gewesen. Jetzt waren sie gerade mal befreit aus Ägypten. Jetzt kamen sie in die Wüste und sie singen dieses wunderbare Lied und dieses ganze Panorama deckt der Mose vor ihnen auf. Und dann kommen sie in die Wüste und sie versagen, sie versagen, sie versagen. Das ist so, als wenn von Anfang an diese Verheißung nicht wahr werden darf. Die darf nicht wahr werden, unter keinen Umständen. Und da gebrauchte der Feind Gottes sogar das eigene jüdische Volk. Das waren die größten Gegner für sich selbst. Wie oft haben sie in der Wüste versagt und wir sind erstaunlich über Gott. Er hat sie nicht aufgegeben. Er hat sie gerichtet. Es mussten viele sterben. Am Schluss eine ganze Generation. Eine ganze Generation, die nicht glaubte, musste in der Wüste bleiben und sterben. Aber Gott hat gleichzeitig eine neue Generation erweckt. Ich muss da mal drücken. So. Gott hat gleichzeitig eine neue Generation erweckt und die neue Generation, die kam ins verheißene Land. Ich glaube, dazu gibt es eine Parallele. Als Jesus das erste Mal hier auf dieser Erde war, und sich als König in Israel anbot und man ihn verworfen hat, da hat er etwas gesagt. Er hat gesagt, diese Generation, die mich verworfen hat, ich gebe das jetzt mit meinen Worten wieder, ja, wird untergehen. Da wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und sie wird das Land verlassen. Sie werden unter die Nationen zerstreut. Und das hat sich buchstäblich erfüllt. Eine ganze Generation ist wir müssen sagen, buchstäblich untergegangen. Etwa 1,2, 1,3 Millionen Juden sind in Israel, in Jerusalem gestorben. Der Rest wurde weggeschleppt. Jerusalem wurde gepflügt und so weiter und so fort. Eine ganze Generation. Aber Jesus hat auch etwas gesagt. Er sprach auch von einer Generation, die da sein wird, wenn er wiederkommt. Denn er hat ja gesagt, und dann wird der Sohn des Menschen wiederkommen in großer Kraft und Herrlichkeit, wie die Engel auch bei der Himmelfahrt sagten. Und es werden ihn sehen, alle Stämme, und sie werden über ihn klagen. Und dann werde er die Engel aussenden und die Auserwählten sammeln und so weiter und so fort. Das heißt, am Schluss gibt es eine jüdische Generation, welche die Wiederkunft Jesu erleben wird. Wie es eine Generation gab, die vernichtet wurde, ja? Gibt es am Ende eine jüdische Generation, die die Verheißung erbt und in das messianische Reich kommt. Wie damals in der Wüste. Eine Generation blieb in der Wüste und sie verstarben. Und eine neue Generation jüdischen Volkes kam in die Verheißung, in das verheißene Land. Und warum? Weil Gott ist gerecht, er muss wohl richten. Ja, er muss wohl richten. Ich sage es noch einmal, eine ganze Generation. Aber sein Volk als solches hat er nicht aufgegeben. Hat denn Gott sein Volk verworfen? Das sei ferne. Hier, was für ein tröstendes Wort, auch gerade aus dem Neuen Testament. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Oh, er kann uns züchtigen, ja. Aber er wird dich nie aufgeben. Er wird dich nie aufgeben. Er wird seine Verheißungen immer wahr machen. Denn die Gnadengaben und Berufungen Gottes sind unbereubar. Und das war ja gerade das Wort des Apostel Paulus, des Nationenapostel. Es ist ja das Interessante, der das den Nationen sagt, als wenn er schon gefühlt hätte, Ersatztheologie wird mal kommen, ja? Gott hat sein Volk nicht verworfen. Dann kam es, ich sag ja, von Anfang an war es angefochten, bekämpft. Diese Verheißung des kommenden Königs darf nicht wahr werden. Und oft stand Israel sich selbst im Weg. Heute noch. Und das war einer der schmerzlichsten Höhepunkte damals. 1. Samuel Kapitel 8, Vers 5 bis 7, bitte, wir lesen das. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden, zu Samuel, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze einen König über uns ein. Und das große Argument war, dass er uns richte gleich allen Nationen. Das wissen wir nicht. Israel will gar nicht so sehr Gottes Volk sein. Lasst uns doch in Ruhe. Wir wollen sein wie alle Nationen. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, und als sie sprachen, gib uns einen König, dass er uns richte. Und Samuel betete zu dem Herrn, und der Herr sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König sein soll über sie. Sehen Sie? Von Anfang an angefordert. Erste Verheißung, 2. Mose 15, Lied Mose, und er wird König sein immer und ewig. Und alles spricht dagegen in der Geschichte. Die wollen nicht, dass ich König bin. Und ja, was war die Folge hier dieser Bitte, wir wollen sein wie alle Nationen? Das war Saul, ja? Und ich sag mal so in Anführungsstrichen, ich hoffe, Sie verstehen mich, Saul war so eine Art antichristlicher König, der Gott verlassen hat, der nachher egoistisch wurde, der alles an sich reißen wollte, der brutal war, egoistisch bis da hinaus. Aber den haben sie bekommen, bevor David kam. Das hat seine Parallele zur Endzeit. Israel will auch heute sein wie alle Nationen. Sie bauen auf Kraft, auf Intelligenz, auf Fortschritt. Sie wollen sein wie alle Nationen. Und sie werden einen Christus bekommen. Einen Antichristus. Bevor der Wahre wiederkommt, der wahre Christus, der Sohn Davids. Jetzt zum Beispiel, ich meine, ich habe es, glaube ich, in einem kleinen Short oder sowas ist es gewesen, haben wir das aufgenommen, aber jetzt feiern die ja irgendwann jetzt im Juni da so ein großes Fest, die Israeliten am Toten Meer, ausgerechnet, sagt man, in der Gegend, wo Sodom und Gomorra gewesen ist, und das ist auch so ein schlimmes Geifest und ja, mit allem drum und dran, und das soll 4 Tage gefeiert werden und mit Tag und Nacht durchgefeiert werden, mit allem drum und dran, so ähnlich wie am 7. Oktober, aber noch viel pompöser, viel größer, viel länger, viel kräftiger. Und menschlich, sag ich, verstehe ich. Die Jugendlichen, die sind so angespannt, die sind so in einer Enge, die wollen einfach mal raus, die können nicht mehr. Und die sagen, Mensch, wir wollen doch sein wie alle Nationen, wir wollen auch fröhlich sein, bei uns gibt es doch Freiheit, schaut euch doch an. Und trotzdem muss man sagen, naja, das ist nicht der richtige Weg, ja. Freiheit gibt es nur in dem Herrn, Jesus, dem Messias. Und dass dieses, das spricht ja Bände, dass dieses Fest auch in dieser Art, ausgerechnet in dieser Gegend stattfindet, das ist schon irgendwo vielsagend und dann noch am tiefsten Punkt der Welt. Ja, Tote Meer liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und das kommt mir fast so vor wie so eine Symbolrede, ja? Oder eine Symboltätigkeit für das, was damals tatsächlich passiert ist. Aber wir kennen die Geschichte um Saul und dann geht es weiter. Nach Saul kommt David, so wie nach dem Antichristus der wahre Christus wiederkommt, der wahre Sohn David. Und der Saul, der war ja das Begehren des jüdischen Volkes, wir wollen, Gott gab ihm zwar, aber das war der Wunsch des Volkes, einen König zu haben. Und als der König Saul dann weg war, dann kam Gott wieder an die Reihe und sagt, okay, jetzt gebe ich euch wirklich einen König, aber einen König, den ich euch erwähle und der mir gefällt. Ja, und das ist dann diese Stelle, unter anderem, warte mal eben, der Mann nach meinem Herzen. Und da heißt es, und nachdem er ihn weggetan hatte, Saul, erweckte er ihnen David zum König, dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Ja, und da war David dann jetzt. Und er hatte ja auch seine Fehler, das wissen wir auch, ja. Zum Teil muss man sogar sagen, war der gar nicht viel besser als Saul. Aber er war eben von Gott erwählt und Gottes Gnadengaben und Berufen gereuen ihn nicht. Und trotz allem war doch der David ein aufrichtiger Mensch. Er wollte, Mensch, wenn man seine Psalmen liest, da sieht man in sein Herz, wie hat der Gott geliebt. Ist ja unheimlich. Ist unheimlich. Und er ist auch in seiner Figur, so wie Saul eigentlich, ich sag mal, so ein Prototyp für den Antichristen ist, so ist David ein Prototyp für den wahren Christus. Das sieht man in seiner ganzen Geschichte, abgesehen von seinen Sünden oder von seiner speziellen Sünde, war er doch ein Prototyp für Jesus Christus. Zum Beispiel der Kampf zwischen Goliath, ja, und David, die sich beide unten im Tal, wo es am tiefsten ist, getroffen haben und gegeneinander kämpften und wo David den Sieg holte für ganz Israel und wie er den Goliath geschlagen hat mit seinen eigenen Waffen. Ja, er hat zuerst die Schleuder genommen, ja, den Stein geschossen. Jesus hat auch immer gesagt, auf wen dieser Stein fällt, und da sprach er von sich, der wird zerschmettert werden. Ja? Und dann hat der Goliath den Stein geschleudert und an die Stirn und der ist umgekippt und dann war er aber noch nicht tot. Und dann ist er hin mit dem Schwert und hat ihm den Kopf abgehackt mit dem eigenen Schwert. So hat Jesus den Goliath, Teufel, Satan besiegt und ihn geschlagen mit seinen eigenen Waffen, indem Jesus in das Tal dieser Sünde hier herabgekommen ist. Und indem er in den Tod gegangen ist und durch den Tod dem die Macht genommen hat, der des Todes Gewalt hatte, das ist der Teufel. Er hat ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Dann der Verrat durch Ahitophel. Wir wissen, dass das ein Bild ist, wirklich ein Bild, eine Parallele zu dem Verrat Judas, dem Herrn Jesus Christus gegenüber. Oder die Verfolgung durch Absalom, seine eigene Familie. Und wie das ganze Volk dann Absalom hinterherlief, das ist auch so ein antichristliches Bild, nicht wahr? Und wie der David fliehen musste, wie er dann nachher durchs Kidrontal auf den Ölberg ging und sich dann sozusagen, ja, verschanzte oder für eine Zeit lang nicht da war und so weiter und so fort. Und dann kam der Absalom um und dann rief das Volk den David wieder zurück. Und da kam er wieder zurück und dann hat das ganze Volk den David wieder angenommen. Und sie hatten damals gesagt, weil wir sind doch Blut von deinem Blut oder du bist Blut von unserem Blut, Fleisch von unserem Fleisch. Du gehörst doch zu uns, wir gehören doch zu dir. So wird Jesus Christus eines Tages als Mensch wiederkommen. Und wenn er als Mensch wiederkommt, dann kommt er nicht als Türke und nicht als Deutscher, sondern als Jude, als der Sohn Davids. Und er wird sich auf den Thron Davids setzen. Und das wird dann beschrieben in Psalm 2. Versuche ich jetzt ein bisschen schnell machen. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Mose sprach ja schon von diesem Berg Zion, den Gott zukünftig erwählt für den König. Und der König ist Jesus Christus, der Messias. Ich habe meinen König eingesetzt. Psalm 2 ist ja geschrieben, das weiß man aufgrund von Apostelgeschichte Kapitel 4, von David. Also David, der König, hat Psalm 2 geschrieben. Und hat dann geschrieben, ich habe doch meinen König eingesetzt. Und dann schreibt er von diesem König, dass er der Sohn Gottes ist. Ja, schreibt er in Psalm 2, denn heute habe ich dich gezeugt. Mein Sohn bist du. Alles Prophetie pur. Ich meine, dass das deutet auf die Jungfrauengeburt Jesu, auf die göttliche Zeugung Jesu Christi durch den Gott, den Heiligen Geist. Und es geht dann weiter, mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Dieser Sohn Gottes, dieser kommende König wird auch der Herr sein und er wird gerecht, das klingt brutal, aber er wird gerecht richten. Und das Wort Zepter kommt ja gerade auch in der Offenbarung wieder vor, nicht in den Lehrbriefen der Apostel, wie Halleluja. Ja, da müssen wir mal sehen, wo die Verbindung wiederhergestellt ist. Offenbarung, Altes Testament und zum Schluss Gemeinde ist weg, dann rückt das wie zusammen. Und in der Offenbarung wird dreimal darüber gesprochen, über das Zepter unseres Herrn Jesus Christus, dass er als der gerechte König zurückkommt. Und er macht eine Empfehlung und das könnten Sie sich hier in der UNO mal hinter die Ohren schreiben und das könnten sich auch unsere Politiker in Europa hinter die Ohren schreiben, ja, ob rechts oder links, das ist jetzt wurscht. Aber das ist das, was Gott uns empfiehlt, was er dieser Welt empfiehlt. Und ich glaube auch, dass es mit uns radikal bergab geht. Man weiß das aus der Geschichte. Immer, wo man die Juden aufgenommen hat, wo man sie toleriert hat und sogar gut behandelt hat, ging es wirtschaftlich bergauf. Und immer, wenn man sie rausgejagt hat, zum Beispiel Spanien damals, da ging es sofort wirtschaftlich bergab. Das hat auch England, Großbritannien erlebt. Großbritannien ist nicht mehr Großbritannien. Es ist nur noch England. Das ganze große Deutsche Reich ist daran gescheitert. Und Gott empfiehlt es unserer Welt. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg. Wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn, glückselig alle, die Zuflucht nehmen bei ihm. Seht ihr, das ist es, worauf es ankommt. Wir können uns gegen ihn wehren, wir können aber auch Zuflucht bei ihm nehmen. Und ich kenne keinen Menschen, der das gemacht hat und das je bereut hätte. Wir hatten kürzlich eine schöne Botschaft, eine Bibelgebetstundenbotschaft mit Philipp Ottenburg. Ich wusste das theoretisch, aber das ging mir so rein. Da hat er gesagt, in der ganzen Bibel gibt es nicht einen Fall, wo Jesus Christus jemanden abgelehnt hätte, der aufrichtig zu ihm gekommen ist. Nicht einen Fall. Egal wie schlimm diese Person vielleicht war. Er hat nie gesagt, du nicht. Glückselig alle, die Zuflucht nehmen bei ihm. Also es geht immer und immer wieder um dieses Königreich. Und jetzt sage ich Ihnen etwas, was man wissen sollte, aber ich auch nicht immer gewusst habe. Bin ich auch erst drauf gestoßen worden, muss ich ehrlich zugeben. Es ist diesbezüglich die Anmerkung interessant, dass sowohl die Propheten des Alten Testamentes als auch später Johannes der Täufer in den Evangelien und dann auch die Apostel in den Evangelien und sogar Jesus Christus selber in den Evangelien, ja, die haben nie über das Himmelreich im Himmel gesprochen, sondern immer um das Himmelreich hier auf dieser Erde. Das vom Himmel regiert wird, indem Jesus, der aus dem Himmel kam, ja, auf dieser Erde regiert. Es ging immer um das Reich, es ging immer um das Königreich, es ging immer um das sogenannte Basileia, und das heißt Königreich. Königreich. Darum findet man auch die Gemeinde in den Evangelien nicht. Zumindest nicht in den synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas, finden Sie die Gemeinde nicht. Und wenn Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, dann meint er nicht uns. Und die war noch ein Geheimnis. Laut Epheser Kapitel 3 war die ein Geheimnis. Er meinte eine jüdische Gemeinde. Und tatsächlich, am Anfang in der Apostelgeschichte gab es nur eine jüdische Gemeinde. Bis Apostelgeschichte 10, da kam es zu diesem Wunder und so, aber das ist eine Geschichte für sich, ja. Und Paulus legt das dann nachher da. Und ich habe das dann unterstrichen gefunden durch Dr. Arnold Fruchtenbaum. Der schreibt, ich zitiere, das habe ich sogar hier, glaube ich. Genau. Die alttestamentlichen Propheten sahen nie etwas voraus, was über das messianische Reich hinausging. In der Tat ist das messianische Reich Gottes der Höhepunkt der alttestamentlichen Propheten, also das Königreich. Und kein Prophet hat jemals etwas darüber hinaus gesehen. Das gesehen würde ich nicht sagen. Jesaja hatte schon einen Blick in den Himmel und andere Propheten hatten das auch. Daniel auch und so weiter und so fort. Ja, oder ich sag mal, Abraham erwartet eine Stadt in dem Himmel oder so. Aber ihre Thematik, ihre Botschaft, war immer, das Königreich muss hier auf diese Erde. Der König muss kommen und regieren. Es muss in dieser ungerechten Welt zu einer göttlichen, gerechten Regierung kommen. Und das wurde schon verheißen im Danielbuch Kapitel 2. Und in Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht zerstört wird und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen wird. Heute haben sie diese Herrschaft ja nicht, oder? Wir sehen ja, wie angefochten die sind. Dass keinem anderen Volk überlassen wird. Ja, welches Volk ist da gemeint? Das jüdische Volk. Jesus wird kommen als König und über das jüdische Volk. Das ist das göttliche Programm, das göttliche Fernziel. Ja. Also, wir sehen die lange Geschichte 2. Mose 15. Und er wird König sein in Ewigkeit. Und dann, wie das angefochten war, in der Wüstenwanderung, dann im verheißenen Land, dann, dass sie selber Gott als König ablehnten und Saul kam. Schließlich kam David. Also wir sehen, wie Gott immer wieder den Faden aufgreift. Darum kann Paulus so voller Überzeugung sagen im Neuen Testament, hat denn Gott sein Volk verworfen? Das sei ferne. Er bringt es dazu, durch Gerichtszeremonien hindurch, aber er bringt es dazu, doch weiter zu machen. Das ist der wahre Gott. Das ist der wahre Gott. Und darum schließlich kam der König. Er kam. Das war jetzt ein Höhepunkt. Der Messias, Jesus Christus. Ja? Was haben die Weisen aus dem Morgenland? Die haben das gewusst. Die Israeliten selber nicht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht. Die Ausländer aus dem Morgenland, die haben es gewusst. Wo ist der König der Juden? Oder nachher die Botschaft vom Johannes dem Täufer. Tut Buße, denn das Reich, das heißt die Basilea, ist nahe herbeigekommen. Das Königreich ist nahe herbeigekommen, weil doch jetzt der Herr Jesus vor der Türe steht, unter euch ist. Und darum war das dann nachher auch natürlich die Botschaft Jesu selber. Da begann Jesus zu predigen, das, was Johannes der Täufer vorher gepredigt hatte. Denn das Reich der Himmel, also wieder Basilea, Königreich, ist nahe herbeigekommen. Und dann geht es immer wieder weiter. Ja, Jesus ist dann schlussendlich, und es war ein Kampf gegen ihn, ein Kampf gegen ihn. Oh, wenn wir die Evangelien lesen, wie haben die den gehasst, die Oberschicht? Wie haben sie ihn beneidet? Und dann ritt er an dem sogenannten Palmsonntag, ritt er in Jerusalem ein und da rief das König, da rief das Volk tatsächlich, ja, denn dein König kommt zu dir, eine Prophetie, die sich erfüllte, zum Teil erfüllte aus dem Sacharja-Buch. Und dann geht's noch weiter. Sie wollten ihn nicht. Sie haben ihn überliefert, Paulus überliefert und dann Pilatus überliefert, Entschuldigung. Und dann sagt dieser Pilatus noch, soll ich denn euren König kreuzigen? Und da sagen die doch glatt. Wisst ihr, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Darum hat Jesus nachher geweint über Jerusalem und hat gesagt, ich habe gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Jetzt bleibt es euch verborgen und diese ganze Generation geht unter. Und ich bereite mich gerade vor, persönlich für Sepp Balmer. Da haben wir eine Bibelwoche da in Ungarn. Und da würde ich gerne mal Matthäus 24, ich habe Jahre dafür gebraucht, Jahre. Würde ich gerne mal Matthäus Kapitel 24 durchnehmen unter dem Aspekt, was hat sich eigentlich in bzw. aus Matthäus 24 schon erfüllt? 70 nach Christus. Nicht alles. Jesus ist ja noch nicht wiedergekommen. Nicht alles. Aber was hat sich erfüllt? Und mir ist dann Material in die Hände gekommen, wirklich gutes, fundamentales Material. Also das ist unglaublich, wie Jesus bis ins kleinste Detail vorhersagen konnte, was mit dieser Generation erlebt, die ihn erlebt hat und ihn verworfen hat. 40 Jahre vorher, und dann ist das so um 70 nach Christus buchstäblich eingetroffen. Vieles hat eine Vorerfüllung und eine Vollerfüllung. Die Offenbarung muss sich ja auch noch erfüllen und so, das weiß ich wohl alles. Aber das andere mal wirklich sich anzuschauen, ist unglaublich interessant. Unglaublich interessant. Und darum stand es ja dann nachher auch übers Kreuz. Der Pilatus hat sich ja dann überreden lassen, oder wie soll ich sagen, ja, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Und dann ist der Jesus, er ist dann gen Himmel gefallen. Er hatte gefahren, er hat ja gesagt, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Bis ihr sprecht, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Also, wieder greift Gott den Faden auf. Eine Generation ging weg, jetzt wird eine Generation da sein, wenn Jesus wiederkommt. Jetzt haben wir 78 Jahre Staat Israel. Ich finde, es wird bald Zeit, oder? Hosea hat das gesagt. Hosea hat gesagt, das habe ich jetzt nicht hier drauf, ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie sich schuldig bekennen und mein Angesicht suchen. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen. Und diese Bedrängnis wird kommen. Die wird kommen. Und der Hosea übrigens sagt dann an anderer Stelle, in Kapitel 3, sagt er, denn die Söhne Israels bleiben viele Tage ohne König. Und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Glauben wir es? Ja, ich muss mal hier mal zwischendurch auf die Uhr gucken. Ja, geht noch. Bei Punkt 12 höre ich auf. Ich mache jetzt immer schneller. Pass auf. Jesus hat das aber prophetisch bereits angedeutet. Er hat gesagt, ja gut, ich bin gekommen als der König. Ich wollte das Königreich euch anbieten. Ich habe es bewiesen, bestätigt mit Zeichen und Wunder. Denn die Zeichen und Wunder in den Evangelien, ja, sind immer eine Verbindung zum messianischen Reich. Darum gibt es heute nicht mehr in der Art und Weise die Zeichen und Wunder, weil es in der Gemeinde Jesu um etwas anderes geht, nicht um das irdische messianische Reich, sondern um buchstäblich das Himmelreich. Das ist was anderes. Darum leiden auch viele Kinder Gottes, ja? Aber das war eben damals eine ganz, ganz andere Situation und Jesus hat gesagt, ihr habt mich verworfen und ihr werdet leiden, ihr werdet zerstreut werden. Aber er hat auch gesagt, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Hat sich das schon erfüllt? Nein. Also steht noch aus. Gott bleibt dran. Gott bleibt dran durch alle Hürden oder über alle Hürden, Berge und Täler und Hindernisse und Anfeindungen und Weltgeschichte. Gott bleibt dran und ich sage immer, in dieser Unheilsgeschichte dieser Welt schreibt Gott seine Heilsgeschichte. Und wir wollen sie auch in unser Leben schreiben lassen. Der Herr kommt zurück, er wird auf den Thron sitzen als der König. Und dann gibt es natürlich, klar, jetzt gibt es diesen Zwischeneinschub, ja, weil Israel hatte ihn verworfen, der Herr ist gen Himmel gefahren, er wird wiederkommen. Aber Gott in seiner Weisheit, in seiner Vorhersehung, hat das natürlich alles schon geplant, gewusst, nutzt diese Zeit und baut jetzt einen Einschub ein. Und dieser Einschub ist die Gemeinde Jesu. In der Zwischenzeit, wo der König weggegangen ist und der König wiederkommt, ja, haben wir diesen Einschub, die Eingepfropften aus den Nationen in den edlen Ölbaum. Und das ist es, was hier auch der Apostel Paulus dann schreibt. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, für uns, ne? Wie viel mehr ihre Vollzahl, wenn die wieder angenommen werden? Also ist auch wieder ein Hinweis darauf. Und diese Zwischenzeit, ich blende nochmal zurück, das lesen wir jetzt noch nicht. Und diese Zwischenzeit füllt jetzt die Gemeinde Jesu aus und der Hauptapostel für diese Gemeinde Jesu aus den Nationen ist der Apostel Paulus. Ja, nicht nur seine Briefe, genauso die von Petrus, Johannes und so weiter, Jakobus, Judas, Hebräer, das ist auch alles Neues Testament und sind Lehrbriefe, aber die tiefste Lehre und Aufdeckung der Wahrheit für die Gemeinde Jesu aus den Nationen, aus Juden und Heiden, kommt über den Apostel Paulus. Und er offenbart unglaublich viele Dinge. Und es ist interessant jetzt. Und jetzt erschreckt nicht. Jetzt erschreckt nicht. Paulus spricht interessanterweise, wenn er über die Gemeinde redet, sagt er nie, der König ist euer König. Sagt er nie. Er redet auch vom König und dass der König wiederkommt. Aber wenn er Gemeinde anspricht, dann sagt er immer, Jesus ist euer Haupt. Gut, jetzt können wir Wortklauberei machen und sagen, ja gut, als unser Haupt ist er ist ja König, also ist er auch unser König irgendwie. Aber nein, 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 nein. Jesus ist unser Haupt und wir sind Glieder seines Leibes. Das ist viel intensiver. Viel intensiver. Wir sind nicht nur Untertanen, verstehen Sie? Wir sind Kinder Gottes, wir sind Glieder seines Leibes. Und da schreibt sogar, das habe ich dann auch gefunden, William MacDonald, der schreibt, das ist ganz interessant, das lesen wir, viele Leser wird es sich wundern, wenn sie lesen, dass Gemeinde nicht dasselbe ist wie das Königreich Gottes oder das Königreich der Himmel. Allgemein werden nämlich in der Christenheit die Gemeinde und das Königreich als bedeutungsgleich betrachtet. Aber ein Versagen in der Unterscheidung derselben führt zu ernstlichen Problemen, sowohl in der Lehre als auch in der Praxis. Bei der Gemeinde Jesu geht es nicht ums Königreich. Da geht es um das buchstäbliche Himmelreich. Und dass wir mit ihm in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommen, als Glieder seines Leibes, wobei er der Haupt ist. Und dann kommt er als König zurück und bringt seine Regentschaft hier auf diese Erde. Also zwischendurch darf ich Ihnen dann vielleicht mal das Buch von Paulus nochmal empfehlen, wer es noch nicht haben sollte. Es ist wirklich, glaube ich, also sehr wichtig, diese Theologie auch mal zu lesen. Und dann, na gut, jetzt ist, ach Mensch, wo kommt das denn her jetzt? Dankeschön, das hat die Regie gemacht. Das besondere Evangelium von Paulus. Da sehen Sie wirklich, wie maßgebend wichtig sein Evangelium ist, seine Botschaft für Gemeinde Jesu heute als Leib Christi. Dinge, die nur ihm offenbart worden sind. Und die sind unheimlich wichtig. Und die darf man nicht einfach so drüber hinweg lesen, meine ich. Ja? Gut, wir machen einen weiter. Ja, Dankeschön, Gemeinde, Königtum. Und jetzt gehen wir zu Punkt 10. Ja, Sie merken, wir nähern uns dem Ziel. Nach dem Gemeindezeitalter, ja, das ist ja die Botschaft. Wenn die Gemeinde ein Einschub ist zwischen dem ersten Kommen des Königs und dem Wiederkommen des Königs, ja, und der König für Israel wiederkommen soll, dann muss meines Erachtens, also ich finde es dann logisch, dass die Gemeinde Jesu dann erstmal weggenommen wird. Ihre Zeit ist erfüllt, Gemeindezeitalter ist erfüllt, die Gemeinde wird weggenommen, es kommt zur Auferstehung, es kommt zur Entrückung und die Entrückung ist ja alleine unter anderem deshalb schon wichtig, dass Gott den Faden Israels wieder aufnehmen kann. Ja? Und darum diese wunderbare Stellen, wenn dann, das ist also ein Geheimnis gewesen, wenn dann die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, ich verstehe das so, in den Leib des Christus, dann wird ganz Israel gerettet werden. Also, es ist in der gesamten Menschheitsgeschichte, ihr Lieben, in der gesamten Menschheitsgeschichte ist es noch nicht zum Königreich gekommen. Immer wieder Anläufe genommen. Es kam immer wieder Anbrüche. Es wurde torpediert. Es kam nie zum Durchbruch. Nie. Ist jetzt aus? Ist jetzt vorbei? Oder findet es noch statt? Die Enderfüllung haben wir in der Offenbarung. Jesus ist der Fürst. Der Könige der Erde. Und die Offenbarung dreht sich nur darum. Die Offenbarung dreht sich auch nicht einmal um die Entrückung. Gut, man kann sie hineininterpretieren, symbolisch, bildhaft, in Offenbarung Kapitel 4, Vers 1, das ist jawohl, das kann man machen, aber buchstäblich steht das da auch nicht. Buchstäblich, ja? In der Offenbarung geht es um den Herrschaftsantritt des Königs aller Könige auf dieser Erde. Und da heißt es in der Offenbarung 11, 15, und der siebente Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich, die Basilea wieder, der Welt sind unseres Herrn und seines Christus ist gekommen und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hoppla, wie hieß die erste Verheißung? 2. Mose 15. Und er wird König sein, immer und ewig. Und jetzt gab es so viel Unterbrüche dazwischen, so viel Nöte, so viel Feindschaft dagegen und es brach an, aber nicht durch. Und jetzt am Schluss in der Offenbarung lesen wir sind ans Ende der Weltgeschichte gekommen sozusagen, ja. Da heißt es, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott wird doch seine Verheißungen nicht fallen lassen. Gott wird sich doch das Heft nicht aus den Händen nehmen lassen. Und dann heißt es später dann, ja, man sieht das ja dann besonders in der Offenbarung Kapitel 19, ja. Offenbarung Kapitel 19, da kommt der Herr Jesus Christus zurück in großer Kraft und Herrlichkeit. Und da heißt es in Vers 6, und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, wir hatten das am Anfang gelesen, als ersten Bibelvers, Halleluja. Und ich erinnere Sie nochmal, Halleluja steht in erster Beziehung zum jüdischen Volk. Denn der Herr, Gott der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Und jetzt zum Schluss sage ich Ihnen etwas, unsere Reise geht zu Ende, ja? Von 2. Mose 15, das Lied Mose und der König wird herrschen immer und ewig. Und dann zieht sich der rote Faden durch die Weltgeschichte, durch die Heilsgeschichte. Es wird torpediert, angegriffen, bekämpft, aber Gott greift immer wieder den Faden auf. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, bis er ans Ziel angekommen ist. Da möchte ich Ihnen vielleicht zwischendurch, ja, ich hab das Buch jetzt selber noch nicht gelesen, es ist ganz neu auf unserem Büchertisch, das heißt Ewiges Israel, aber als ich eben am Büchertisch vorbeiging, da steht nämlich der Untertitel Der rote Faden der Bibel von Abraham bis zum Messianischen Reich. Der rote Faden der Bibel von Abraham bis zum Messianischen Reich. Also ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich interessant ist, ja, und noch wesentlich besser als das, was ich versucht habe, hier in meiner Einfachheit weiterzugeben. Aber das hat auch so einen kleinen roten Faden, ja, den wir jetzt durchzogen sind bei allen Unterbrüchen. Jetzt, 2. Mose 15, Lied Mose. Der Herr wird König sein, immer und ewig. 2. Mose 15, 18. Und jetzt machen wir einen Sprung. Wissen Sie, was in Offenbarung 15 geschrieben steht? Ich wiederhole, 2. Mose 15. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Lied Mose. Wissen Sie, was in der Offenbarung Kapitel 15 geschrieben steht? Lied Mose. Lied Mose. Ach, ich könnte weinen vor Freude. Gott erreicht sein Ziel. Und sie singen das Lied Mose des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind seine Werke. Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege. O König der Nationen. Die Verheißung, die Prophezeiung Gottes durch Mose hat sich erfüllt. Wir dürfen sagen, kein göttliches Wort wird verloren gehen. Am Ende hat sich der Kreis geschlossen. Und das zeige ich Ihnen. Weil dieser dicke Punkt da unten, das ist der Anfang vom Kreis. Ja? Erste Erwähnung des Königs, 2. Mose 15, 18, habe ich jetzt oft genug gesagt. Und dann geht das durch die Geschichte. Israels Erwählung für den König, Abraham, Isaak, Jakob und so weiter, auch schon Mose. Verwerfung Gottes als König, dadurch, dass sie sich Saul erwählen. David kommt dann als Prototyp auf den großen Sohn Davids, Jesus Christus. Dann kommen so viele Prophetien über den König, über den kommenden König, auch im Alten Testament, durch die ganze Bibel hindurch. Dann kommt er selber höchstpersönlich, der König, nämlich in den Evangelien, der Messias, Jesus Christus. Dieser wird aber als König verworfen, man will ihn nicht. Jesus und die Apostel prophezeien aber seine Rückkehr und auch Engel. Dann die Abwesenheit des Königs, jetzt schon 2000 Jahre, Einschub der Gemeinde Jesu. Nach Abschluss der Gemeinde rückt der König wieder in den Fokus, zusammen mit der Wiederherstellung des jüdischen Volkes. Das wird uns besonders in der Offenbarung geschildert. Und am Schluss, der König kehrt zurück, der Kreis hat sich geschlossen. Lass uns diesen Gedanken, oder wollen Sie ein Foto machen? Oder? Ja. Lasst uns diesen Gedanken doch einfach mitnehmen an diesem Vatertag, also himmlischen Vatertag, Entschuldigung, ja? Himmelfahrt. Wohl dem, der Zuflucht nimmt. Vielleicht bist du manchmal sehr angefochten und willst die Flügel hängen lassen, willst aufgeben. Wohl dem, der Zuflucht nimmt. Und denk immer daran, es gibt keine Person in der Bibel, die Jesus abgelehnt hätte. Und ich sage dir, wenn du vielleicht 100-mal in einer Sache versagt hast und du kommst zum 101. Mal zu ihm, aufrichtig, aufrichtig. Ich rede jetzt nicht von Spielen mit der Sünde, ja? Das ist was anderes. Aber aufrichtig. Wird er vergeben? Wird er zurechtbringen? 7-mal, 70-mal? Wird er seine Gemeinde zum Ziel bringen? Wird die Gemeinde überwinden? Wird die Gemeinde schlussendlich als großer Sieger aus dieser Weltgeschichte heraus dastehen? Durch Jesus, den König? Ganz bestimmt. Wir wollen weiter vertrauen, weiter glauben. Wir hören jetzt ein Lied von unseren Syltern. Und ich möchte aber vorher noch ein Gebet sprechen. Liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus, ich will dir einfach danken für die Bibel, für dein Wort, für deine Heilsgeschichte, für deine Vorsehung, wie du alles einpacken kannst und wie du alles durchbringst zu deinem herrlichen Ziel. Ich möchte dir danken für Jesus, unseren Erlöser, unseren Retter, unser Haupt, der in diese Welt gekommen ist und für die Verheißung, dass er wiederkommt. Ich möchte dir danken für Israel, dass du auch mit ihnen zum Ziel kommst, auch wenn sie dich jetzt immer noch ablehnen und immer noch irdische Wege suchen. Aber wir beten auch für die Feinde Israels, Herr. Die Gemeinde im Iran. Herr, du bringst sie durch. Die armen Menschen in der Ukraine, die russischen Soldaten. Für nichts und wieder nichts. Bitte, Herr, König aller Könige, komm, bring deine Gerechtigkeit, dein Recht, dein Zepter, deinen Frieden. In Jesu Namen. Amen.